Ich grüße dich, ich grüße euch, schön euch zu sehen. Wir haben von Daniel Seel gerade schon gehört, dass Kinder und Heranwachsende eigentlich schon richtig gut und reif entscheiden können. Wir merken das zu Hause auch. Also unsere Kinder wissen definitiv, wie dick das Nutella auf der Schnitte sein darf, wie viele Stunden Medien sie am Tag konsumieren dürfen, wann sie abends ins Bett gehen. Also das kriegen die 1A und ohne große Komplikationen entschieden, wenn wir da nicht immer irgendwo im Weg rumstehen würden. Ich habe aber auch die Erfahrung gemacht, dass Kinder manchmal mit Entscheidungen sich doch auch schwer tun. Und da hat mir mal der Rat oder ein Tipp einer weisen Frau, sie war Mutter, schwer weitergeholfen. Dieser Tipp bewährt sich beispielsweise besonders an Orten wie Eisdielen. Ja, du siehst jetzt mal so ein Bild, ich hoffe, du hast gut gefrühstückt, dann wird ja das Bild jetzt nicht so zur Anfechtung. Das ist ja jetzt nur ein Ausschnitt einer großen Auslage und manche Eisdielen haben ja 20 oder mehr Eissorten und du kennst diese Erfahrung vielleicht auch. Du hast Lust auf ein Eis, gehst dahin, siehst das und weißt gar nicht genau, was nehme ich jetzt so, ne? Nehme ich alle? Oder und wenn dann noch jemand hinter dir steht, der auch ein Eis will, dann kommt Stress auf und du fragst dich, stelle ich mich nochmal hinten an und überlege nochmal. Okay, also entscheide dich. Ne? Das ist so ein Moment, da hörst du diesen Appell in dir, entscheide dich. Die anderen wollen auch dran kommen. Bei Kindern potenziert sich aber dieses Phänomen nochmal, weil der Stress ist bei denen dann sozusagen vorprogrammiert, weil sie ja alles irgendwie mögen, was da zu haben ist und auch ihre Lieblingseissorten nicht verpassen wollen. Und das habe ich immer und immer wieder, als meine Kinder noch klein waren, gemerkt. Und dann half mir dieser Tipp der weisen Frau, sie war Mutter, sie hat nämlich gesagt, mach es so, du musst den Kindern sagen, also sag ihnen folgenden Satz, du darfst dir zwei Kugeln aussuchen und was möchtest du haben? Schoko, Stracciatella oder Erdbeer? Versteht ihr? Das Ganze runter reduzieren. Ne? Das ist auch ein Fachbegriff, Reduktion von Komplexität. Ja? Mach aus 30 oder 20 Sorten 3 und 2 werden es dann. Und das habe ich ausprobiert, das hat meinen Kindern ungemein geholfen. Heute kriegen sie das ein bisschen besser hin, aber als sie noch so klein waren, da half ihnen das, was nämlich die gut vorbereitete Entscheidung eines anderen, in dem Fall ich, ne, du darfst dir 2 Kugeln aussuchen, möchtest du, was von den 3 Sorten möchtest du? Das half ihnen, selbst eine Entscheidung zu treffen. Reduktion von Komplexität. Was den Kindern so geht, das muss ja für die erwachsenen Menschen nicht einfach irgendwann aufhören. Ich las von einem Restaurant, da hat der Chef des Restaurants irgendwann gemerkt, dass viele seiner Gäste oft Angst haben, das falsche Gericht auszuwählen. Und weil er merkte, dass das vielen so geht, gab der Chef seinen Kellnern eine Liste mit bestätigenden Formulierungen. Ja? Und immer wenn ein Gast ein Gericht bestellte, sollte dann der Kellner eine dieser bestätigenden Formulierungen aussprechen. Ne? Also ein Gast bestellte und dann sagte jeweils der Kellner, eine ausgezeichnete Entscheidung, ne? Eine hervorragende Wahl, ne? Perfekt, eines der besten Gerichte, die wir anbieten. Ja? Und das half den Gästen in diesem Gefühl anzukommen, ich habe alles richtig gemacht. Ja? Eine hervorragende Wahl. Ich habe mich richtig entschieden. Wenn es ums Essen im Restaurant geht, ja, solche Entscheidungen, die sind auch nicht ohne, aber die haben natürlich nicht diese Tragweite wie andere Entscheidungen. Denk nur mal daran, und ich nehme an, 99% von uns, die wir hier heute hier sind oder auch zuhören, haben schon große Entscheidungen treffen müssen. Also zum Beispiel eine Arbeitsstelle zu kündigen oder den Wohnort zu wechseln oder eine große Summe auszugeben für was wirklich Großes, zum Beispiel eine Immobilie. Die richtige Entscheidung für den Beruf zu treffen. Welchen Studiengang von den Millionen nehme ich? Oder wer von den Millionen hübschen Menschen sollte an meiner Seite stehen? Ne? Und ich an seiner. Das sind ja Projekte oder auch so persönlich empfundene Wünsche, die wollen wir absolut nicht in Sand setzen. Da hängt was dran und wir spüren den Druck, dass das jetzt wichtig ist. Und deswegen möchten wir gut entscheiden, und es gibt ja die weniger Entscheidungsfreudigen und die Entscheidungsfreudigen, aber angesichts von großen Projekten und großen Wünschen werden auch die entscheidungsfreudigen Menschen ein bisschen vorsichtiger und spüren, puh, jetzt geht's um was. Ja, ja. Es kann also Stress auslösen, eine Entscheidung zu treffen. Und ich habe mich erinnert, was ich mal las von C.G. Jung, das ist ein Psychiater und ein sehr bekannt gewordener Psychologe, der sprach von einer sogenannten Werdescheu. Ja? Die Scheu, auch durch unsere Entscheidungen zu werden, was wir werden sollen und werden wollen. Eine Werdescheu. Aber das drückt eben auch aus, dass Entscheidungen etwas in sich tragen, was mit einem Entwicklungsraum zu tun hat. Ja? In ihnen entwickeln wir uns. In ihnen werden wir. Und deswegen sind Entscheidungen wichtig. Jetzt habe ich von Stress gesprochen, den Entscheidungen an sich haben können. Das Ganze kann sogar noch etwas gesaltener werden, wenn jetzt eine Christin fragt, was will denn jetzt auch Gott von mir? Oder was will denn er, wie ich mich entscheide? Dann kann das Ganze nochmal einen Meter komplizierter werden. Ja, und ich habe mich selbst, aber auch wirklich viele andere schon solche Sätze sagen hören: Gott, du hast doch einen guten Plan für mein Leben, sage mir doch bitte jetzt, was ist dran und wie soll ich mich entscheiden? Ich habe das oft gesagt, ich habe es andere oft sagen hören. Ich nenne diese Predigt den Willen Gottes wagen. Ich nenne sie bewusst nicht den Willen Gottes kennen. Das wäre nämlich so unser Maximum an erfüllten Wünschen. Ne? Ich nenne die Predigt den Willen Gottes wagen. Das, was den Willen Gottes angeht, irgendetwas zu verstehen ist, sagt sogar Paulus selbst, Epheser 5, Vers 17, das ist noch nicht mein Predigttext, aber es gibt zumindest, was diesen Willen Gottes angeht, schon mal was zu verstehen. Versteht, was der Wille des Herrn ist. Aber obwohl dieser Satz in der Bibel steht, sagt er an sich noch nicht so viel aus. Es ist mehr so eine Aufforderung. Ne? Seid sensitiv. Ja? Nun habe ich auch die Erfahrung gemacht, und du wirst das vielleicht bestätigen können, dass es unter Christen nicht unüblich ist, wenn es um den Willen Gottes und um große Entscheidungen geht, danach zu fragen, habe ich sowas wie einen inneren Frieden. Ja? Ich glaube, viele von uns haben das schon mal so gehört oder auch für sich in Anspruch genommen. Ne? Ich entscheide mich so, weil ich spüre jetzt einen inneren Frieden. Ich finde das in Ordnung. Ich bin mir bloß nicht so sicher, ob das das Hauptkriterium einer guten Entscheidung ist. Denn ich habe tatsächlich auch schon die Menschen angetroffen, die aus einem inneren Frieden heraus Entscheidungen getroffen haben, die nichts wurden. Und was ich mir auch sage, wenn innerer Friede das wichtigste Merkmal einer guten Entscheidung ist, dann glaube ich, dass viele Menschen der Bibel nicht getan hätten, was Gott sich von ihnen gewünscht hat oder was der Wille Gottes für ihr Leben gewesen ist. Viele Menschen der Bibel hätten, wenn es nur um dieses Gefühl des inneren Friedens gegangen wäre, ihre Entscheidungen anders getroffen. Ich will noch mal fragen, was ist denn das eigentlich der Wille Gottes? Das kommt ja so im Rang, also gefühlt, ne, im Rang einer Institution daher. Ist das eine Institution, der Wille Gottes? Ist das so eine große Box, die sich leider nicht öffnet oder nur ganz selten? Ist das ein Rätsel, das wir lösen müssen? Ist das so eine Art Zahlenkombination, so eine heilige Zahlenkombination? Und nur wenn du die richtigen Zahlen kennst, dann eröffnet sich, was Gott sich von dir wünscht, was Gott wirklich will. Der Wille Gottes ist kein Rätsel. Der Wille Gottes ist eine Person. Und die wird in der Bibel als Vater angesprochen. Und das ist schon mal ganz, ganz, ganz entscheidend, dass da jemand ist, der dir gegenüber als Vater fühlt, der dich mehr liebt, als du dich selbst liebst und der auch deinen eigenen Willen und deine eigene Fähigkeit zum Entscheiden liebt. Ja? Er liebt deinen eigenen Willen. Ich habe kürzlich ein Buch gelesen von Thomas Merton und da drin habe ich einen schönen Satz gefunden, der lautet: Unsere eigene Freiheit, auch die Freiheit zum Entscheiden, ist ein Geschenk, das Gott uns gegeben hat, um uns vollkommener lieben zu können und um vollkommener zurückgeliebt zu werden. Gott liebt unsere Freiheit. Er hat sie uns gegeben und er wünscht sich ja auch, dass, wenn er Vater ist, und er ist Vater, er wünscht sich auch in dir und in mir Söhne und Töchter anzutreffen, die heranreifen zu Menschen, die reife und gute Entscheidungen treffen, auch wenn sie sie manchmal einfach nur wagen können. Ja? Und Gott, wir müssen das wirklich wie mit uns selbst betrachten. Kleine Kinder können noch nicht diese maßgeblichen und großen Entscheidungen treffen. Aber je älter ein Kind wird, umso mehr Verantwortung bekommt es von den Eltern übertragen, damit der innere Mensch wächst. Und so macht das Gott mit uns auch. Er wünscht sich, dass wir uns in Entscheidungen hineintrauen und erwachsener werden im Entscheidungen treffen. So, ich möchte hier auch von einer Entscheidung berichten, einer Erfahrung, die ich gemacht habe mit dem Entscheiden. Und sehr maßgeblich in dieser Erfahrung wurde ein Satz aus Psalm 23, Vers 3. Der lautet: Er führt mich auf guten Wegen um der Ehre seines Namens willen. Ich sage ihn nochmal: Er führt mich auf guten Wegen um der Ehre seines Namens willen. Der wurde für mich wichtig, der Satz. Was stand im Hintergrund? Ich war damals Student, Jurastudent. Ich hatte die Entscheidung getroffen. Ich habe viele Leute gefragt: Kannst du dir das vorstellen, dass das zu mir passt? Doch, das passt zu dir. Ne? Mach das. War mir irgendwann auch, also später, war ich mir nicht sicher, habe ich mir meine Entscheidungen bei anderen abgeholt? Aber erstmal habe ich mich bestätigen lassen. Ja? Und dann bekam ich auch eine Fakultät zugelost an der Uni, die wirklich einen richtig guten Ruf hatte, diese Fakultät. Und dann konnte ich also zuversichtlich starten. Aber nicht lange, wirklich nicht lange, kaum dass ich da war sozusagen, merkte ich, irgendwas läuft nicht rund. Was zum Beispiel war denn nicht so gut? Also ich war nicht mehr zu Hause, meine Freunde waren auch nicht mehr da, das war nämlich ziemlich weit weg am Bodensee, meine Freunde waren auch nicht mehr da, der Lernstoff war recht trocken. Also wenn du so ein Buch aufgeschlagen hast, das staubte, nur trocken war das. Ja? Und mir blieb eigentlich für nichts anderes mehr Zeit übrig als fürs Lernen. Ne? Ja, aber wo war meine Motivation? Und dann habe ich also die Zähne zusammengebissen, aber das pusht jetzt die Motivation auch nicht so. Ja? Und was macht man dann, wenn man gläubig ist? Dann fängt man an zu beten. Herr, du wolltest doch, dass ich hier bin, ne? Ich habe doch immer auf dich gehört, ich habe doch keine eigenen Wege eingeschlagen, jetzt bitte ich dich, räum mal die Blockaden, die Lernblockaden, die Denkblockaden, die Gefühlsblockaden aus dem Weg. Herr, was soll mir das alles sagen? Habe ich ein Problem? Ja, und immer wieder stand ich auch vor dieser Frage, das zog sich ja alles wie Kaugummi, ne? Wochen, Monate, es zog sich wie Kaugummi. Immer stand ich vor dieser Frage, soll ich die Situation jetzt durchhalten und daran wachsen oder höre ich auf und bin einfach wieder glücklich? Ne? Was will jetzt Gott? Soll ich wachsen oder möchte Gott, dass ich glücklich bin? So, in dieser Spannung bewegte ich mich. Was ich damals noch nicht wusste, ich war bereits auf der inneren Reise, im Reiferwerden, auf einer inneren Reise, was das Entscheidungen treffen angeht. Aber immer wieder knallte ich buff, wie an eine Wand und an diese Frage, halte ich das jetzt durch, halte ich dieser Situation stand und wachse oder höre ich auf und bin einfach wieder zufrieden. So. Ich habe diese Frage ja als Christ gestellt und langsam kamen so ein paar Einsichten zum Vorschein. Zum Beispiel, und die war nicht ganz angenehm, somit die erste Einsicht, ich dachte irgendwann, kann es sein, dass ich irgendwie Gott benutze, damit ich es einfach leichter habe? Kann es sein, dass ich Gott benutze und dass er so eine Art Horoskop sein soll? Ne? So, was mache ich denn heute? Und der Eindruck stimmte zunächst einmal, ich war gar nicht so sehr auf der Suche nach dem Willen Gottes, sondern ich war auf der Suche nach neuer Ruhe und ja, ich wollte einfach die Unruhe loswerden. Dieses Gefühl, nicht zu wissen, ob ich am richtigen Platz bin. Das kennen wir vielleicht. Und womöglich wollte ich auch durch meine ganze Fragerei Richtung Gott auch die Verantwortung loswerden für die Entscheidung, die es zu treffen galt. Ne, so ein Studium dauert ja ein paar Jahre und ich habe bis dahin schon viel Zeit und viel Geld da reingesteckt. Und dann dachte ich, oh, das ist aber echt eine schwierige Entscheidung. Und also ich hatte keine reichen Eltern, im Gegenteil. Also da... Das machte mir ein bisschen Sorge, wie, kurzum, ich wollte die Verantwortung eigentlich loswerden für diese Entscheidung. Und ohne dass ich es ahnte, und ich habe das nicht so klar gesehen, aber ich suchte bei Gott sozusagen eine Garantie, dass was immer ich entscheiden werde, alles gut wird. Ne? Und dieses Gefühl kennst du auch, das weiß ich. Aber gleichzeitig merkte ich, dass die Art, wie ich unterwegs war, das Wesen der Beziehung zwischen Gott und mir verletzte, weil ich ihn benutzte. Ja? Die Art, wie ich unterwegs war, verletzte das Wesen der Beziehung zwischen Gott und mir, weil ich eigentlich nur sagte, Gott, mach mal deinen Job. Ja? Ich spannte ihn so ein in meine Zwecke, ich wollte Sicherheiten und er hat sie doch. Und naja. Ja, Aber mir wurde zunehmend mehr klar, wenn, und ich war halt auf der Suche nach Beweisen, jedes Andachtsbuch durchforstete ich nach Beweisen, was jetzt Gott gerade zu mir redet, ja? Dann kriegst du wirklich Fieber, so Glaubensfieber, ne? Alles muss jetzt irgendwie zu dir sprechen. So, aber wo Beweise möglich sind, ist Glaube unmöglich. Wo Beweise möglich sind, ist Glaube unmöglich. Und ich sagte ja schon, ich war dabei, eine innere Reise anzutreten. Ich wusste es nicht. Ich stand zwar, was meine eigentliche Frage angeht, vor einer verschlossenen Tür, aber parallel dazu öffnete sich eine Tür in eine geistliche Entwicklung. Und das war für mich wichtig. Und das ist für uns wichtig, weil Gott in mir und in dir Töchter und Söhne sieht, die heranreifen sollen zu erwachsenen, mündigen, entscheidungsstarken Menschen. Also Einsichten kamen zum Vorschein. Und es kamen auch positive Einsichten zum Vorschein. Nicht nur, ich benutze Gott, ja, und ich verletze irgendwie das Wesen der Beziehung zwischen ihm und mir, sondern ich merkte, der Wille Gottes meint nicht vor allen Dingen, dass meine Lebensumstände einen positiven Verlauf nehmen, sondern der Wille Gottes zielt auf mich und was ich für ein Mensch werde. Und das ist enorm wichtig für mich und für dich. Ja? Der Wille Gottes hat vor allem damit zu tun, was du für ein Mensch wirst. Ja, kommen wir nochmal zurück auf meine Erfahrung da in diesem Studium. Ich kratzte dann also allen meinen Glauben zusammen, weil ich irgendwann merkte, so rumeiern geht nicht länger. Und dann habe ich gesagt, Gott, ich lege jetzt mal so ein Vlies aus. Das ist so Kirchen-Kisuaheli, ne? Also ein Vlies auslegen meint, Gott kriegt jetzt die Chance, sich unter Beweis zu stellen. Ne? Habe ich gesagt, 30 Tage werde ich beten wie ein Weltmeister und dann erwarte ich von dir eine Antwort, die deiner Güte entspricht, so ungefähr. Ne? Nichts passierte. Danach bin ich am 31. Tag bin ich in ein tiefes Loch gefallen. Ne? Also ich habe den Spannungsbogen des Glaubens, 30 Tage beten und dann buff. Was habe ich gemacht? Ich habe Gott unter Druck gesetzt und mich unter Druck gesetzt. Und Gott hat mich, glaube ich, mehr als einmal in dieser Zeit gefragt, warum machst du denn das? Ne? Stell mir doch kein Ultimatum. Aber wenn die Tür nicht aufgeht, wo wir entscheiden sollen, dann macht entweder Gott was falsch oder ich. Aber ich habe ja alles richtig gemacht, weil ich habe ja gebetet. Ja, gerade habe ich gesagt, eine verschlossene Tür und gleichzeitig parallel dazu öffnete sich die Tür in eine geistliche Entwicklung. Ich möchte dir nochmal einen guten Satz von John Ortberg bieten, der sagt, manchmal ist die Haltung, wie wir durch eine Tür hindurchgehen, wichtiger als die Tür, durch die wir hindurchgehen. Ja? Die Haltung. In der Art, die Art und Weise, wie du auf Gott zugehst, scheint wichtiger zu sein, manchmal, als die Tür selbst, durch die du gehst. Und warum sage ich das? Ich suchte Sicherheit, ich suchte Beweise, ich suchte Klarheit und Gott suchte Vertrauen. Und Gott suchte in diesem Vertrauen Antwort auf die Frage, was willst du für ein Mensch werden? Und das dämmerte mir erst, da fiel der Groschen pfennigweise. Und ich glaube, dass das angesichts unserer Entscheidungen, die wir zu treffen haben, eine ganz wichtige Einsicht sein kann, dass es nicht darum geht, dass wir richtig entscheiden und dass dann ein Plus unter unserer Entscheidung steht und wir bestmögliche Wege eingeschlagen haben, die sich dann durch ganz viel Segen auch bestätigen, sondern ob es Wege sind, die wir im Vertrauen gegangen sind. Und dann ist es eigentlich gar nicht so wichtig, ob du eine richtige oder eine falsche Entscheidung getroffen hast. Ich sage das mit Bedacht, weil es gibt Entscheidungen, da hat man länger was von. Und dann sagt man sich, das war leider falsch, ich habe jetzt länger was von. Aber Gott kann ja auch mit falschen Entscheidungen gut umgehen. Also hören wir einfach nochmal dieses Psalmwort. Zwei Sätze aus dem Psalm wurden mir in dieser Zeit sehr wichtig. Psalm 23, Vers 3. Er führt mich auf guten Wegen, um der Ehre seines Namens willen. Und ein anderer, was aus mir wird, liegt in deiner Hand, betet ein Psalmist. Was aus mir wird, es liegt in deiner Hand. Aber mit dieser ersten Aussage bin ich zu Gott gegangen. Keine Zeichen, keine Sicherheiten, keine Beweise. Aber ich klammerte mich an dieses Wort aus Psalm 23 und sagte Gott, Gott, ich weiß immer noch nicht, was ich machen soll. Ich nehme jetzt einfach mal das ernst, was ich fühle. Und hier steht, du führst mich. Und das scheint eine geheimnisvolle Erfahrung zu sein. Aber du führst mich auch um der Ehre deines Namens willen. Was aus mir wird, das fällt auch auf dich zurück, denn du bist mein Vater. Das meint ja, um der Ehre deines Namens willen führt er dich und mich. Und das habe ich Gott dann, ne, keck wie ich war, gesagt, wenn das in die Hose geht, ja, und alle über mich lachen und ich mich nur noch schäme, dann fällt das auch auf dich zurück, denn du bist mein Gott, der mich führt. So stand ich vor Gott. Und ich glaube, für Gott war das ein Highlight. Doch, glaube ich. Was habe ich gemacht? Habe ich den Willen Gottes gekannt? Nein. Habe ich weiter gebetet? Nein. Habe ich den Willen Gottes gewagt? Ja. Bin ich in eine Entscheidung hineingesprungen, von der ich nicht ahnen konnte, ob da noch ein Boden ist? Ja, aber ich bin gesprungen in dem Vertrauen, dass Gott mich nicht fallen lässt. Ob ich nun richtige oder falsche Entscheidungen treffe. Die Haltung, und das ist mir wichtig geworden, interessiert Gott. Und dann kann er sogar mit irrtümlichen Entscheidungen, mit unausgereiften Entscheidungen, mit menschlichen Entscheidungen, 100% kann nur Gott, 100% Einsicht in die Umstände kann nur Gott. Wir haben immer nur einen Ausschnitt. Ja, versteht ihr? Wir überfordern uns selbst, wenn wir das Gefühl haben, wir müssen jetzt alles richtig machen und das entscheiden, damit alles gut wird. Das ist eine Überforderung. Da gehen wir selber nicht fair mit uns um. Und ich bin überzeugt, dass Gott selbst falsche Türen, durch die wir gegangen sind, benutzen kann, wenn sie in einer vertrauensvollen Haltung durchschritten wurden. Und das ist, scheint mir der Unterschied zu sein. Wenn Gott Gott ist, dann kann er auch aus irrtümlichen Entscheidungen und falschen Türen etwas Gutes werden lassen. Und das habe ich Gott sei Dank, oft genug erlebt. Weil ich habe falsche Entscheidungen getroffen. Also meide nicht das Risiko. Das kann sich zwar besser anfühlen, aber keine Entscheidung zu treffen kann auch ein Risiko sein, weil hinter den Türen, für die du dich entscheiden musst, wartet Gott. Und ich kürze das jetzt mal aus Zeitgründen ab. Ich will dir aber Mut machen, dich von dem Druck zu entlasten, alles richtig machen zu müssen. Du kannst nicht alles richtig machen. Du und ich, wir sind Menschen. Aber wir können in Verbindung bleiben. Und wir können vertrauen. Und wir können vertrauensvoll abspringen. In dem Glauben, dass wir gefangen werden. Dass Gott in der Lage ist, alles durch seine Gnade aufzufangen. Auch wenn es droht, noch so durchzurauschen. Versteht ihr? Es gibt Erfahrungen, da hast du das Gefühl, du rauschst ins Bodenlose. Aber Gott sagt, ich komme überall hin. Ich kann dich auffangen. Aber ich sehe in dir vor allen Dingen den Menschen, der du werden willst und werden sollst. Und deswegen lasse ich dir deine Entscheidungen. Ich liebe deine Freiheit. Ich liebe deinen eigenen Willen. Ich liebe deine Fähigkeit zu entscheiden. Stell dich dazu. Ich schließe mit einem Zitat von Dietrich Bonhoeffer. Und der Mann war ja nun wirklich mutig. Tat, so nennt er den Text, Tat. Nicht das Beliebige, sondern das Rechte tun und wagen. Nicht im Möglichen schweben, das Wirkliche tapfer ergreifen. Nicht in der Flucht der Gedanken, allein in der Tat ist die Freiheit. Tritt aus ängstlichem Zögern heraus, in den Sturm des Geschehens, nur von Gottes Gebot und deinem Glauben getragen. Und die Freiheit wird deinen Geist jauchzend umfangen. Also, keine Angst vor falschen Entscheidungen. Du kannst, wir können nicht alles richtig machen, aber wir können in Verbindung bleiben und wir können vertrauen. Und das reicht Gott. Solltest du vor Entscheidungen stehen, wünsche ich dir ganz, ganz, ganz persönlich, dass du darin eine gute Erfahrung machst. Durch deine Haltung, in der du entscheidest und durch die Art und Weise, wie Gott dir nahe kommt darin. Amen.